Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Professor Hans-Georg Kopp zum Thema Leukämien. Ein Überblick über Einteilung, Diagnostik, Therapie und Prognose. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Ein weiteres Mal Professor Kopp aus Stuttgart. Sie sind dort Chefarzt der onkologischen Klinik im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Sie müssen sich heute nicht nochmal vorstellen. Sie waren ja schon mal bei uns zu Gast. Sie haben mit mir gesprochen über die molekulare Onkologie. Das war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank nochmal. Heute wollte ich gerne mit Ihnen sprechen über die Leukämien. Bei der Vorbereitung ist mir bewusst geworden, dass das natürlich ein großes Feld ist und dass es natürlich auch schwer ist, in so einem kurzen Podcast-Beitrag umfassend darüber zu sprechen. Aber vielleicht können wir die Hörerinnen und Hörer doch nochmal auf einen aktuellen Stand heben und auch vielleicht nochmal das eine oder andere rekapitulieren. Wenn wir über Leukämien sprechen, was meinen wir dann oder was meinen Sie als Onkologe dann? Was ist das für eine Krebserkrankung?
Also Leukämie ist ein Begriff, der ist sehr alt. Der wurde von Rudolf Virchow, das war ein deutscher Pathologe, vor über 100 Jahren geprägt, und der bedeutet wörtlich übersetzt ja Weißblütigkeit. Das heißt, ein Übermaß an Leukozyten, an weißen Blutkörperchen im peripheren Blut. Das ist eigentlich die Bedeutung des Begriffs. Wir kennen heute leukämische Verläufe verschiedenster hämatologischer Erkrankungen. Es gibt Lymphome mit leukämischem Verlauf, also mit einer Aussaat von malignen Leukozyten, in dem Fall Lymphozyten, ins periphere Blut. Wenn man als Medizinstudent Leukämien lernt, dann lernt man meistens, es gibt akute Leukämien, es gibt chronische Leukämien, und die kann man jeweils in zwei Unterklassen unterteilen, die akute myeloische, die akute lymphatische, die chronische myeloische und die chronische lymphatische Leukämie. Das ist so ein ganz guter Grund, so eine gute Grundordnung, wie man sich versuchen kann, im Kopf so ein bisschen Systematik anzueignen.
Perfekt. Warum ist es wichtig, über diese Erkrankung zu sprechen? Welche Bedeutung hat diese Erkrankung jetzt einfach auch, was so die Inzidenz betrifft? Und vielleicht können Sie auch nochmal sagen, welche Altersgruppen da insbesondere von betroffen sind.
Also das kann man tatsächlich nicht alles in eine Kiste packen, sondern diese vier genannten Erkrankungen, über die ich gerade gesprochen habe, die sind ganz unterschiedlich zu werten. Die sind biologisch ganz unterschiedlich, sind aber auch epidemiologisch ganz unterschiedlich. Während zum Beispiel die akute lymphatische Leukämie eine Erkrankung häufig auch des Kindes- und jungen Erwachsenenalters ist, ist die chronische lymphatische Leukämie eine typische Altersleukämie, eine typische Erkrankung des älteren Menschen. Und die sind sehr, sehr unterschiedlich. Eine CLL kann man sehr lange auch nur zuschauen. Die wird häufig als Zufallsbefund bei einer Routine-Blutuntersuchung entdeckt und bleibt erstmal in vielen Fällen unbehandelt und wird einfach nur verlaufskontrolliert. Die akuten Leukämien, die machen insgesamt schneller krank und wie der Name schon sagt, die verlaufen klinisch viel eindrücklicher und sind häufiger rasch oder sogar umgehend behandlungspflichtig. Aber man kann es tatsächlich, man muss jede einzelne Erkrankung, und dann wieder gibt es heutzutage natürlich auch noch Subgruppen, und innerhalb dieses genannten Viererschemas gesondert betrachten.
Was ist der aktuelle Stand, was die Entstehung von Leukämien betrifft? Wahrscheinlich ist das auch wieder unterschiedlich für die unterschiedlichen Gruppen, die Sie gerade genannt haben, aber grundsätzlich, wie ist es zum Beispiel mit genetischen Faktoren, wie ist es mit Umweltfaktoren? Warum bekommt man eine Leukämie?
Also bei Leukämie, es gibt wenige allgemein akzeptierte Risikofaktoren, die jetzt umweltbedingt werden oder exogene Noxen. Natürlich, je jünger ein Mensch auch im Leben von einer Krebserkrankung betroffen ist, umso unwahrscheinlicher sind exogene Noxen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine genetische Prädisposition oder aber auch einfach der sporadische missliche Zufall eine Rolle spielt. Bei den Leukämien kann man tatsächlich, ich würde über vielleicht vereinfachend, aber Sie, das erlauben Sie mir bitte, über alle Subentitäten hinweg sagen, das sind eigentlich in der Regel schicksalhafte Erkrankungen.
Sie haben gerade schon gesagt, dass man häufig bei den chronischen Leukämien das Ganze so zufällig entdeckt, im Blutbild vielleicht gar nicht danach gesucht hat. Aber was wären denn so typische Symptome einer Leukämie, insbesondere jetzt bei den akuten Verlaufsformen?
Die akuten Leukämien sind dadurch gekennzeichnet. Erstmal kann man sich merken, auch für die, die es vielleicht für ein Examen lernen. Eine akute Leukämie ist dadurch gekennzeichnet, dass ich im peripheren Blut ganz unreife Blutzellvorstufen habe, sogenannte Blasten. Die Blasten machen die Diagnose der akuten Leukämie. Ungeachtet davon, wie viel Blasten oder wie viele weiße Blutkörperchen im Blut des Patienten insgesamt zu finden sind. Also ist das eine Charakteristikum. Ich habe eine Reifungsstörung, einen Reifungsstopp. Die unreifen Zellen, die bleiben, die arretieren in diesem Unreifestadium und sie vermehren sich unkontrolliert. Und dieses sich unkontrollierte Vermehren hat Auswirkungen, Konsequenzen, die für Patienten häufig spürbar sind. Man darf sich das tatsächlich ganz mechanisch vorstellen. Wenn die Blasten im Knochenmark immer weiter zunehmen, also diese unreifen Zellen, die ja keine Funktion ausüben, sondern einfach nur sozusagen Platz wegnehmen, dann bleibt am Schluss zu wenig Raum für die normale rote Blutbildung. Also die Patienten bekommen eine Blutarmut, werden anämisch, schwach, blass von außen aus sichtbar. Es bleibt zu wenig Platz für die Thrombozytenbildung, also die Blutplättchenbildung. Das führt im extremen Fall, also bei dem extremen Plättchenmangel, auch zu spontanen Blutungen. Am häufigsten sind sogenannte Petechien, so kleine punktförmige Einblutungen an den Unterschenkeln zum Beispiel. Und dadurch bedingt, dass die normalen weißen Blutkörperchen, die normalen Leukozyten fehlen, kommt es häufig auch zu einer ausgeprägten Infektneigung. Und nicht selten haben die Patienten zum Zeitpunkt der Diagnose einen Infekt oder einen vermeintlichen Infekt, der nicht auf Antibiotika anspricht. Aber der eigentliche Grund des Fiebers und des nicht abheilenden Infekts ist die Leukämie. Also das haben wir zum Zeitpunkt der Diagnose relativ häufig.
Wie läuft heutzutage die Diagnosestellung ab? Also welche anderen Untersuchungen, Sie haben jetzt gerade schon von den Blutbildern gesprochen, welche anderen Untersuchungen sind erforderlich, damit man die Diagnose richtig stellen kann?
Also man kann schon sehr viel aus dem peripheren Blut sagen. In der Regel wird eine Leukämie immer noch zusätzlich über eine Knochenmarkanalyse diagnostiziert, also eine Knochenmarkpunktion, in der Regel am Beckenkamm, an einer Stelle, wo man sehr gut hinkommt, wo also der Knochen direkt unter der Haut liegt. Warum ins Knochenmark reinpieksen? Weil das der Ort ist, wo Blutkörperchen normalerweise entstehen. Also das rote Knochenmark ist der Ort der Blutkörperchenbildung. Und dort kann man auch am ungestörtesten die Leukämie sozusagen am Werk beobachten. Die Zusammensetzung des blutbildenden Marks gibt sehr viel Aufschluss über die Zahl dieser Blasten, dieser unreifen Zellen bei den akuten Leukämien zum Beispiel. Und man sieht zusätzlich noch, ob die anderen Zellreihen vielleicht Reifungsstörungen aufweisen. Das sind so Diagnosen am Mikroskop. Aber heutzutage endet an der Stelle nicht die Klassifizierung, sondern wir nutzen auch weitergehende, einerseits Spezialfärbungen und auch molekulare Diagnostik, also genetische Analytik, DNA-Diagnostik zum Beispiel, um dann sozusagen den molekularen Triebfedern der Erkrankung auf die Spur zu kommen. Das ist bei vielen Leukämien dann auch für die Untereinteilung und die Risikoabschätzung wichtig und hat zum Teil auch Einfluss auf die Art der Therapie.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors, der Hire a Doctor Group. Wenn Sie in der Onkologie arbeiten und Interesse an beruflicher Abwechslung haben, dann schauen Sie im Anschluss doch kurz in die Shownotes. Und nun geht es weiter mit dem Podcast. Das haben Sie in der ersten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, haben Sie das schon mal erläutert bei anderen Tumorerkrankungen. Deswegen wäre meine nächste Frage, was hat das für eine Konsequenz, wenn Sie sagen, dass die Leukämien auch molekulargenetisch weiter auseinandergedröselt werden? Wie sind dann die Therapiemöglichkeiten? Sind die dadurch anders geworden? Vielleicht können Sie das für die verschiedenen, sagen wir jetzt mal, bleiben wir mal bei den vier Formen von Leukämien, die wir gerade genannt haben, ganz groß. Welche Therapiemöglichkeiten resultieren daraus?
Also zum Teil sind es Erkrankungen, die haben wir früher schon gut am Mikroskop auseinandergehalten. Also zum Beispiel die chronische myeloische Leukämie. Da braucht ein erfahrener Hämatologe oder Hämatopathologe gar nicht unbedingt zwingend sozusagen noch eine molekulare Diagnostik. Aber die, wenn man bei der Krankheit bleibt, CML oder chronische myeloische Leukämie, die ist gekennzeichnet durch eine ganz spezifische sogenannte Translokation. Also ein Stückchen vom Chromosom 9 ist dort abgebrochen und hängt am Chromosom 22 dran. Wenn man das rausfindet und das weiß, dann kann man diese Patienten mit einer als Tablette verfügbaren, hocheffizienten Therapie behandeln. Und das hat dieser Erkrankung in den letzten 20 Jahren derart den Schrecken genommen, dass viele hämatologische Assistenzärzte, die in der Klinik ausgebildet werden, keine Erfahrung mehr mit der Krankheit sammeln, weil die Krankheit im ambulanten Sektor diagnostiziert und behandelt wird. Und die Patienten haben eine hervorragende Prognose. Auf der anderen Seite vielleicht ein anderes Beispiel noch aus dem akuten Bereich, akute myeloische Leukämie. Da gibt es Unterformen auch mit solchen Translokationen, die wir als sogenannte akute Promyelozytenleukämie bezeichnen. Kann man als erfahrener Zytologe auch am Mikroskop erkennen, die im Gegensatz zu den anderen akuten myeloischen Leukämien bedingt auch durch die spezielle Molekularpathologie zum Beispiel gar nicht mehr so aggressiv behandeln müssen, sondern wo wir interessante Substanzen einsetzen wie Vitamin A-Säure und Arsen. Und die Krankheit hat ebenfalls eine ganz hervorragende Prognose. Also das ist so ein Bündel. Die Krankheit kann tatsächlich unter dem Mikroskop anders aussehen. Wir brauchen aber die molekulare Diagnostik, um unseren Verdacht hier zu sichern. Und wenn wir dann eine spezielle Subklasse identifizieren, kann es im Einzelfall ganz frappierende Konsequenzen fürs therapeutische Vorgehen haben.
Wie sieht das aus mit Chemotherapie, also mit klassischer Chemotherapie, Bestrahlung, aber auch Stammzelltransplantation? Welche Rolle spielen diese Optionen?
Also die Stammzelltransplantation, die allogene Stammzelltransplantation vom Fremdspender spielt insbesondere bei akuten Leukämien mit ungünstigem Verlauf oder ungünstigem Risikoprofil eine Rolle. Wir kennen, das wäre auch so ein Anwendungsfall für molekulare Diagnostik, wir kennen eben bestimmte Risikoprofile mit Mutationen in bestimmten Genen zum Beispiel, von denen wir wissen aus Fallsammlungen, epidemiologischen Erhebungen, dass eine Standardtherapie selten zu einer dauerhaften Heilung führt. Und diese Patienten, die führen wir dann häufig schon vorab sozusagen als Plan A direkt einer Fremdspendertransplantation zu. In anderen Fällen sind es Verläufe, die durch Rückfälle gekennzeichnet sind, beispielsweise, die man dann als Plan B in diesen Allotransplant-Sektor bringt. Also allogene Stammzelltransplantation spielt eine Rolle und die klassische Chemotherapie spielt ja auch immer noch eine große Rolle.
Gibt es, wenn Sie das Feld betrachten, gibt es weitere Veränderungen, die sich in der Zukunft so jetzt schon abzeichnen, wenn Sie an die Therapie der unterschiedlichen Leukämieformen denken?
Also vielleicht eine wichtige Sache, die wir noch nicht besprochen haben, es gibt vor allem bei den lymphatischen Leukämien, bei der akuten lymphatischen Leukämie und bestimmten Lymphomen, die wir einfach nicht mehr, die sich sozusagen, wir sprechen von Chemorefraktärverhalten, also nicht mehr auf eine Chemotherapie ansprechen, auch im Rückfall nicht auf eine Chemotherapie ansprechen. Also Patienten, die man früher verloren hat, die auch zum Beispiel nach einer Fremdspendertransplantation wieder einen Rückfall haben. Für diese Patienten gibt es heute neue Ansätze, die nennt sich dann CAR-T-Therapie, also eine Form von Zelltherapie, die sich der körpereigenen T-Zellen des Patienten quasi annehmen und diese aber genetisch modifizieren und dann wieder dem Patienten zurückgegeben werden. Also die CAR-T-Therapie, aber es ist vielleicht ein ganz eigenes Thema. Das spielt gerade bei einigen, insbesondere bei der akuten lymphatischen Leukämie eine Rolle, aber auch bei einigen aggressiven Lymphomen, die nicht auf eine klassische Chemotherapie ansprechen. Das ist ein ganz wichtiges Feld, das weiter ausgebaut wird, wo viel Arzneimittelentwicklung stattfindet. Vielleicht kann man es überschreiben mit dem großen Überbegriff Zelltherapie.
Die Prognose und die Überlebensraten sind wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich. Jetzt nicht nur, was die unterschiedlichen Patienten betrifft, sondern auch, was die unterschiedlichen vier Gruppen betrifft. Können Sie trotzdem was dazu sagen? Also wie ist es in der Regel mit den Überlebensraten bei den akuten oder bei den chronischen lymphatischen bzw. myeloischen Leukämien?
Okay, also wenn wir nochmal bei dem bleiben, CML hatte ich erwähnt, ist eine ganz hervorragend behandelbare, mit Tabletten behandelbare Erkrankung, die häufig so im mittleren Lebensalter auftritt. Wir haben nach momentanem wirklich Wissen für die Patienten zum Zeitpunkt der Diagnose gar nicht unbedingt mehr die Botschaft, dass die Lebenserwartung dadurch modifiziert wird, sondern es ist eine chronische Erkrankung für die meisten Patienten. Es gibt aber sogar welche, die man nach mindestens dreijähriger, sehr erfolgreicher Therapie auch sogar manchmal wieder von den Tabletten wegbekommt. Also es ist eine wirklich heilbare Erkrankung geworden. Die chronische lymphatische Leukämie ist für die meisten Patienten eine Krankheit, die im hohen Lebensalter, manchmal sogar auch bei hochbetagten Patienten diagnostiziert wird, sehr gut behandelbar ist, chemofrei behandelbar ist und in den allermeisten Fällen gut kontrollierbar ist über Jahre hinweg, die aber nicht ganz verschwindet, die also nie ganz wegbleibt im Sinne einer echten Heilung. Die akuten Leukämien oder Leukosen, wie wir sagen in der Klinik, AML und ALL, das sind in aller Regel und in den allermeisten Fällen doch aggressiv verlaufende Krankheiten, die man auch recht aggressiv behandelt, die aber den Vorteil haben, dass die Therapie auf eine echte Kuration abzielt, also auf eine Heilung. Das heißt, die Patienten, die mit so einer Erkrankung diagnostiziert werden, die im jungen Lebensalter und im mittleren haben eine intensive Therapie vor sich, die aber immer mit dem Ziel der Heilung ausgeht. Vielleicht noch an der Stelle AML bei Hochbetagten ist ein Thema, das uns immer mehr beschäftigt, weil wir immer mehr hochbetagte Patienten haben. Auch hier haben wir mittlerweile Ansätze auch für sehr begleiterkrankte Menschen im fortgeschrittenen Lebensalter. Aber da bleibt es doch häufig im Alltag eine Krankheit, die nicht kontrolliert werden kann oder die aufgrund von ungünstigen Risiko-Nutzen-Profil, sage ich mal, der möglichen Therapieoptionen tatsächlich für die Betreffenden auch limitierend ist.
Sie haben gesagt, dass die CLL letztlich ja so subklinisch verläuft, nicht verschwindet, aber jetzt auch keine großen Probleme macht in den meisten Fällen. Aber sie bedeutet am Ende schon, dass die Patientinnen und Patienten möglicherweise an den Folgen versterben. Ist das richtig?
Also bei der CLL gibt es tatsächlich alles. Dass die Erkrankung an sich tatsächlich so weit fortschreitet und so gar nicht kontrollierbar ist, dass die Patienten an der Krankheit per se versterben, ist wahrscheinlich eher seltener der Fall. Aber es gibt natürlich Patienten, die aufgrund einer sehr lange bestehenden Erkrankung, die auch immer wieder behandlungspflichtig wird, zum Beispiel irgendwann aufgrund schwerwiegender infektiöser Komplikationen versterben. Das ist aber das Häufigere.
Die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten, die mit einer oder die an einer Leukämie erkrankt sind, ist wahrscheinlich insbesondere so in den ersten Diagnosestadien wahrscheinlich durch die Schwäche und durch Symptome wie Blutungskomplikationen gestört. Aber wenn es dann in die Therapie geht, wird das wahrscheinlich auch etwas sein, was die Lebensqualität und ja auch die Psyche der Patienten beeinträchtigt, richtig?
Natürlich, ja. Also wie gesagt, da gibt es kein für alle zutreffendes allgemeines Bild, das man sich da vor Augen halten sollte. Aber gerade die Patienten, die mit akuter Leukämie stationär aufgenommen werden und eine Behandlung beginnen, die sind natürlich auch geprägt, einerseits durch die Symptome, die die Krankheit mit sich bringt, zum anderen aber natürlich auch durch die anstrengende Therapie oft erschöpft. Und da ist es sicherlich ein ganz wichtiger Auftrag eines Teams, das ja aus mehreren Berufsgruppen besteht, auch dafür zu sorgen, dass die Stimmung auf Dauer so gut bleibt, dass der Patient weiter therapiemotiviert ist und auch nicht den Mut verliert.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann gibt es eigentlich keine anerkannten, ja, richtigen exogenen Risikofaktoren. Das heißt, es gibt eigentlich auch keine Möglichkeit, Prävention zu betreiben für einen selber. Was wäre Ihnen wichtig für die Kolleginnen und Kollegen zu sagen, wenn es um den Verdacht einer Leukämie geht oder wenn es vielleicht Auffälligkeiten im Blutbild gibt? Was ist wichtig, um weitere Schritte möglichst schnell einzuleiten?
Also da gibt es jetzt verschiedene Perspektiven auf dieses Thema. Also die Perspektive des Hausarztes, Allgemeinmediziners oder Internisten, der sehr, sehr häufig Blutbilder zurückbekommt aus dem Labor mit irgendwelchen Red Flags oder großen Plus- oder großen Minuszeichen, also mit Abweichungen vom Normbereich. Das hat man sehr schnell und es ist nicht immer automatisch Zeichen einer Leukämie. Auch wenn die weißen Blutkörperchen besonders hoch sind, auch wenn der Patient eine Anämie hat oder einen Mangel an Thrombozyten. Es gibt jede Menge auch gutartige Störungen des Blutbildes. Es gibt aber auch Varianten, und sodass aus der Sicht vor allem zum Beispiel des niedergelassenen Hämatologen höre ich ganz häufig Klagen drüber. Zumindest im Großraum, in dem ich arbeite, zu niedrigschwellig an den Hämatologen weiter überwiesen wird. Also das ist eine Klage, die ich häufig höre. Und ich sehe das natürlich auch in unserer Notfallsprechstunde. Es ist natürlich so, dass die Mehrzahl der Patienten, die aufgrund von Blutbildauffälligkeiten geschickt werden, keine leukämische Erkrankung haben, sondern am Schluss ganz oft entweder Laborfehler, Varianten, einen gutartigen Mangel, zum Beispiel an Blutplättchen, eine milde Anämie. Das hat man sehr, sehr häufig. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Message. Also wenn Sie ein Blutbild haben, mit vielleicht ein großes Blutbild mit Leukozyten, die auch noch nach Unterarten aufdifferenziert sind, mit einem roten Blutbild mit HB, Hämatokrit, MCV, MCH, NCHC, Thrombozyten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer dieser Marker nicht im Normbereich liegt, ziemlich hoch. Und das heißt aber nicht immer automatisch gleich, dass man eine hämatologische Erkrankung oder gar eine Leukämie hat. Also das, glaube ich, ist eine wichtige Take-Home-Message. Wenn man allerdings den Eindruck hat, das liegt weit außerhalb des Normbereichs, egal welcher Parameter, dann macht es natürlich Sinn, erstens Kontakt entweder mit dem Labor aufzunehmen. Viele Labors, die meisten Hausärzte haben, sind ja Einsender, in größere Einsendelabors, nochmal nachzufragen, ob diese zum Beispiel auffälligen weißen Blutkörperchen denn weiter untersucht werden können dort. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kriegt man da in der Regel aber schon wertvolle Hinweise drauf, wie weiter vorzugehen ist. Und wenn es wirklich weit außerhalb des Normbereichs ist, also weiße Blutkörperchen über das Zehnfache der oberen Norm zum Beispiel, dann ist natürlich absolut sinnvoll, sich an eine hämatologische Praxis normalerweise oder aber auch eine hämatologische Abteilung mit Notfallsprechstunde sich zu wenden.
Super. Vielen, vielen Dank, Professor Kopp. Sie haben direkt den nächsten Termin. Danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Das ist ein spannendes Thema. Ich weiß, dass ich jetzt viele Sachen über einen Kamm geschert habe, aber ich finde es toll, dass Sie trotzdem so, so interessante Antworten geben konnten. Vielen, vielen Dank, und ich hoffe, dass ich das nächste Mal wieder mit Ihnen sprechen darf.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Wiederhören.
Vielen Dank. Auf Wiederhören.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast, mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.